NZZ Akzent. Der Samstag.
Wir haben so Leute, die schon länger dort wohnen, gesagt, so in den 80er, 90er Jahren haben sich Taxifahrer in London geweigert, da nachts überhaupt hinzufahren. So gefährlich war das.
David Signe ist seit letztem Sommer unser Korrespondent in London, von wo aus er über Großbritannien und Irland berichtet. Vorher war er fast 4 Jahre lang in Chicago und hat über Nordamerika geschrieben. Und zuvor war er mehrere Jahre lang NZZ-Korrespondent in Afrika mit Sitz in Dakar im Senegal. Vor kurzem war David in East London unterwegs und hat mit allerhand Leuten gesprochen.
Er hat dann so spöttisch gesagt, heute gibt es Kaffee Latte statt Crack.
Und hier geht es um Dalston, ein Quartier etwas abseits der Touristenströme. Es hat viele Veränderungen durchgemacht über die Jahrzehnte und in den letzten Jahren hat die Gentrifizierung dann endgültig zugeschlagen. Mit Hipster-Cafés, aber eben auch mit einigen interessanten Ideen.
Es ist halt einfach so quasi eine demokratische, selbstbestimmte Gentrifizierung, wo die Bewohner versuchen, zumindest Einfluss zu nehmen, wie man das gestalten soll.
Und in dieser Samstagsfolge erzählt David Signe nach seiner Recherche vor Ort, wie sich die Gentrifizierung stufenweise entwickelt, aber nie ganz auf dieselbe Art und Weise. Mein Name ist Simon Schaffer, willkommen. Zuerst will ich von David wissen, warum gerade Dalston?
Also ich hatte Lust, mal etwas über die Stadt zu schreiben, wo ich wohne. Und zwar jetzt nicht so das übliche politische oder ökonomische, sondern einfach so aus dem Alltag geschöpft. Und hier in London ist sehr oft die Rede von Gentrifizierung und dass die Mieten teuer werden, dass Leute wegziehen müssen. Und ich habe mir immer gedacht, so die Zwischenphase der Gentrifizierung, die ist so interessant. Also wenn es noch nicht ein Quartier noch nicht total steril geworden ist, aber auch nicht mehr total wild, sondern interessante Menschen, die sich die günstigen Mieten leisten können, aber doch so ein interessantes, vielfältiges Umfeld suchen. Und da habe ich mich so ein bisschen umgeschaut und umgefragt und dann haben die Leute eben Dalston immer wieder erwähnt.
Kannst du das Viertel einmal für jemanden, der sich so nur so mäßig mit der Karte von London auskennt, kannst du dieses Quartier mal lokalisieren, bitte?
Ja, also es gehört im weitesten Sinne zu East London, was traditionellerweise eher der ärmere Teil Londons ist. Das größere Viertel heißt Hackney, das ist ziemlich groß, zum Beispiel das bekannte Shoreditch liegt auch dort und ja, Dalston ist dann so quasi ein Unterviertel des größeren Viertels Hackney. Man kommt da so an einer ziemlich neuen, modernen Metrostation raus. Die ist ziemlich eindrücklich und modern. Und dann landet man bald einmal beim Ridley Road Market. Einer der faszinierendsten Märkte in London, würde ich sagen.
Was ist daran so faszinierend?
Der bedient eine multikulturelle Bevölkerung. Also das heißt, es gibt zum Beispiel sehr viel Halal-Fleisch dort für die muslimische, arabische und türkische Bevölkerung. Es gibt viel Gemüse und Früchte aus der Karibik, aber dann gibt's auch senegalesische Wickeltücher, nigerianische Perücken, Heilkräuter aus Haiti. Und das Ganze ist aber eher so ein bisschen ärmlich, fast ein bisschen heruntergekommen. Und dann läuft da Musik, also ich war ja früher Afrika-Korrespondent und das hat mich wirklich so zurückversetzt auf afrikanische Märkte. Ich fand das sehr schön. Also der Markt ist sehr alt, der ist 150 Jahre alt und hat sich offenbar nicht groß verändert. Eben viele Leute mussten halt da wegziehen, weil es wurde saniert, die Mieten stiegen, aber der Markt zeigt eigentlich, dass die alteingesessene, durchmischte Bevölkerung doch immer noch auch existiert.
Mhm. Wie war denn das vorher, also bevor dieser Aufschwung kam, also weit vorher?
Also früher war das mal so ein Industrie- und Arbeiterviertel, so typisch für East London. Und dann so nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Deindustrialisierung in ganz Großbritannien ging es auch da bergab. Es gab viele Arbeitslose und irgendwann wurde das so ein richtig berüchtigtes Viertel mit viel Alkohol, Drogen, Arbeitslosen, Verelendung, Kriminalität. Wir haben so Leute, die schon länger dort wohnen, gesagt, so in den 80er, 90er Jahren haben sich Taxifahrer in London geweigert, da nachts überhaupt hinzufahren. So gefährlich war das.
Oh, okay.
Und dann so ungefähr um die Jahrtausendwende kamen dann so die ersten Musiker und Künstler und Schriftstellerinnen und so kamen dorthin, weil das einfach relativ günstig war. Da konnte man sich ein billiges Atelier einrichten und so. Eine spannende, inspirierende Atmosphäre, wenn man nicht allzu ängstlich veranlagt war. Und dann kamen auch so Clubs hinzu, die es jetzt noch gibt, also der Vortex Jazz Club, der ist sehr bekannt in London, oder das Otto's Café, das ist auch so zeitgenössische, experimentelle Musik. Es gab schon damals natürlich auch Andockpunkte jetzt so für die Kreativwirtschaft und dann hat sich das so ein bisschen ausgebreitet. Der Guardian hat vor 20 Jahren mal geschrieben, Dalston sei der coolste, spannendste Ort in ganz Großbritannien. Das war eben so die Anfangszeit dann der Gentrifizierung, wie das oft so läuft in so Quartieren. Und tagsüber ist das geprägt von den Arbeitern, die am Morgen zur Arbeit fahren und dann Mütter mit ihren Kindern und einkaufen. Und am Abend verschwinden dann diese Leute, die gehen früh zu Bett, die müssen schließlich am nächsten Morgen wieder raus. Aber dann kommen die Jungen aus den anderen Quartieren, hören sich eben Konzerte an oder gehen in die Clubs. Es gibt da zum Beispiel ein Superstore, das ist ein bekannter LGBT-Club. Dann sieht man alle diese...
Die Drag Queens und so, ja.
Die Drag Queens, die in diese... Und die so anders aussehen als die Leute, die man tagsüber trifft. Oder der Markt ist auch ein schönes Beispiel. Also eben tagsüber Leute mit afrikanischem, arabischem, karibischem Background. Am Abend stellt sich dann raus, dass viele von diesen etwas heruntergekommenen ehemaligen Marktgebäuden oder Lagerhallen oder so, da finden eigentlich so halblegale Partys statt. Das sind eigentlich Clubs und das sieht man von außen gar nicht. Die sind nicht angeschrieben oder so. Aber die Insider, die wissen das natürlich und die Partys dort, die fangen spät an. Also um Mitternacht wird dann dieser leere, dunkle, tote Markt plötzlich lebendig, aber hinter den Kulissen.
Dalston hat sich also, wie gesagt, verändert. Aber trotzdem ist einiges noch wie Ende des 20. Jahrhunderts. Der Markt zum Beispiel zeigt, da ist immer noch Durchmischung, aber nicht mehr durchgehend, ein bisschen anders. Und es ist auch kein Arbeiterquartier mehr in dem Sinne. Heute ist es hip. Und dazwischen war es für eine Weile gefährlich. Und cool. Aber was ist in dieser Übergangsphase passiert? David lernt einen Mann kennen, der seit damals dabei ist. Greg Key.
Oh ja, Greg, das war wirklich eine witzige Figur. Ich bin da einfach sehr lange rumspaziert im ganzen Quartier und dann bin ich auf seine Kunstgalerie gestoßen, BSMT heißt die, und habe so ein bisschen durchs Fenster geguckt und fand das sympathisch und bin einfach reingegangen und habe mit dem angefangen zu plaudern.
Can you tell me a bit about the neighborhood, how it has changed?
It has changed, man. So, back in the early 2000s...
Das Spannende war halt, dass der schon ziemlich lange im Quartier wohnt und mir auch so ein bisschen die Geschichte erzählen konnte.
So you'd come here for some quad parties and to buy drugs, basically.
Wie war es denn für ihn jetzt, so die letzten Jahrzehnte, sage ich mal?
Also er kam so aus der Street-Art-Graffiti-Szene. Etwa vor 30 Jahren kam er nach Dalston und er hat so erzählt, wie damals war das so das Quartier der Drogen und der wilden, illegalen Partys. Er hat gesagt, dass er dort ankam, er hatte noch keine Bleibe, er hat einfach auf dem Boden seiner Galerie geschlafen. Und die Droge, die damals gerade in Mode war, war Lachgas.
Like cream canisters, people inhaling with the balloons.
Yeah, yeah.
Laughing gas. So that will used to be massive.
Und er hat gesagt, also er hat immer dieses Gelächter vor seiner Türe gehört, die ganze Nacht. Und am Morgen, wenn er rauskam, war das Trottoir übersät von schlaffen Ballons und so diesen silbrigen Kapseln, oder? Aus denen man dann das Lachgas rausgeholt hat. Und Scherben natürlich. Das war wild, aber es hat ihm gefallen, eben weil es auch so ein bisschen ein Street-Art-Mekka war.
I started to see where murals were being created, works in progress, and I would go meet the artists and then just assist them with paints and ladders and hang out with them and drink and smoke. You know? And then I got accepted into the community.
Es war auch lustig, also viele von den Künstlern, die hat er damals so auf der Straße kennengelernt, und die waren halt so underground und haben illegal gesprayt, und irgendwann wurden die dann entdeckt und bekannt, so wie Banksy oder so, und inzwischen sprayen die jetzt nicht mehr nachts in Hintergassen, sondern halt auf Leinwände und sind zum Teil arriviert und werden jetzt halt eben in so Galerien wie von ihm ausgestellt.
Hat er dir eigentlich auch erzählt, wie die Veränderung dann kam, also wie es sich mehr zu dem entwickelt hat, was es vielleicht auch heute ist, von dieser wilden Zeit her?
Ja, er hat so ein bisschen selbstkritisch gesagt, dass so Leute wie er natürlich auch Wegbereiter sind. Eben dann kommen so diese Underground-Galerien und nachher folgen dann etabliertere Galerien, weil das halt hip ist, dort zu sein. Dann kommen die Hipster-Cafés.
You think this wild neighborhoods don't exist anymore?
Not like they used to.
Er hat dann so spöttisch gesagt, heute gibt es Kaffee Latte statt Crack.
London's more hipstery now.
Yeah.
I mean, it has been for a long time, but it's all about the hipster vibes.
Yeah.
You know, because that's what brings money in.
Also er selber hat gesagt, als ich die erste Marks & Spencer Filiale sah, an der High Street in Dalston, da wusste ich, jetzt ist es vorbei.
Was ist Marks & Spencer, gut?
Ein Geschäft wie, das könnte man so mit Globus vielleicht vergleichen, also eher so oberes Segment, oder?
Ja,
ja, ich glaube, das war für ihn der Kipppunkt.
Und wie hast du, als du da unterwegs warst, du hast ja mit sehr vielen Leuten in Geschäften gesprochen und in Bars und in Clubs und warst unterwegs, wie hast du unterwegs gesehen, ja, okay, dieses Quartier ist vieles immer noch, aber es ist doch auch eben entwickelt worden jetzt.
Also es gibt zum Beispiel eben, wenn man aus der U-Bahn-Station aussteigt, dann kommt man zum Dalston Square. Das ist ein Neubau, ich glaube 550 Wohneinheiten mit einem ziemlich sterilen Innenhof. Also das ist jetzt wirklich so ein Wahrzeichen für die fortgeschrittene Gentrifizierung, da gibt's halt Yoga und Pilates-Studios, es gibt teure Cafés und dann gibt's diesen Innenhof. Das erste, was einem ins Auge sticht, ist ein großes Verbotsschild, was man da alles nicht machen darf. Also zum Beispiel Musik hören oder Skating ist verboten.
Eigentlich das, was man in einem Park am liebsten machen würde.
Ja, genau. Wahrscheinlich darf man nicht mal rauchen oder was trinken. Und dann gibt's so Bänke dort, die so mit so Stacheln versehen sind, also damit sich da Obdachlose nicht hinlegen können. Aber das sieht so gefährlich aus. Ich habe mich da fast nicht getraut, mich da hinzusetzen. Das ist was für Fakire. Mhm. Eigentlich eine eher feindliche Architektur und nicht eine gastfreundliche, einladende Architektur.
Als ich mir Dalston am PC ein bisschen von oben anschauen wollte, bin ich übrigens auf eine sehr unterhaltsame, nicht ganz ernstzunehmende kleine Seite gestoßen. Auf hoodmaps.com gibt es eine Karte von London und dort können Quartiere bewertet werden mit Farben. Rund um den Big Ben ist dann alles rot etwa für Touristen. Das Bankenviertel in der City of London ist blau für die ganzen Anzugträger. Die Nobelviertel sind grün, das steht für rich. Und wenn man eben nach East London und nach Dalston zoomt, dann ist vieles gelb. Das steht für cool. Da leben Post-Hipster, hat zum Beispiel einer geschrieben. Aber man sieht schon auch von der Seite her, das Grün der reichen Viertel nebenan, das breitet sich tatsächlich so ein bisschen aus. Und der Dalston Square, den David eben beschrieben hat, der ist auch grün. Ich verlinke euch die Seite in der Folgeninfo, da gibt es einiges zu entdecken. Auf jeden Fall gibt es in Dalston aber auch andere Plätze, erzählt David. Plätze, die auf eine andere Art aufgewertet wurden.
Das Gegenteil zu diesem Dalston Square ist der Gillett Square. Also der Dalston Square, das ist wirklich so ein von oben nach unten Approach, kann man sagen, oder? Das hat so ein berühmtes französisches Architektenteam, hat das designt und die haben sicher nicht die Leute gefragt im Quartier, was sie jetzt für Bedürfnisse haben. Mhm. Hingegen beim Gillett Square ist das so passiert. Da haben irgendwie so Community-Entwickler haben da richtig sich Zeit genommen und die Bedürfnisse der Leute abgeklärt. Und dieser Platz ist jetzt so ziemlich das Gegenteil. Also der ist sehr kinderfreundlich. Es gibt auch viele Jugendliche dort. Es ist ein bisschen chaotisch, aber sehr eine fröhliche, bunte Atmosphäre. Und da gibt es zum Beispiel einen Äthiopier, der dort seinen köstlichen äthiopischen Kaffee ausschenkt.
Du hast den Kaffee probiert in dem Fall.
Ja, klar, ich war begeistert. Der spielt am Abend übrigens äthiopischen Jazz. Und da würde man ja denken, das ist jetzt ein totales Nischenprojekt, aber das ist ein sehr beliebter Treffpunkt im Quartier. Nigerianer spielen Domino und das geht auch, aber die Leute haben auch gekämpft für so einen Ort.
Was denkst du denn, wurde da richtig gemacht oder eben was hat man sich erkämpft?
Es ist halt einfach so quasi eine demokratische, selbstbestimmte Gentrifizierung, wo die Bewohner versuchen, zumindest Einfluss zu nehmen, wie man das gestalten soll. Wobei das natürlich schon auch Grenzen hat. Also die Ironie der Geschichte ist, dass ausgerechnet ein Mann, der auch da in diesem Komitee saß,
Discipline and commitment.
Keo heißt der.
The community is here, was already here. You cannot build a community, you can build community relations.
Diese Quartierentwicklungsorganisation Hackney Cop, die haben so eine Art Büro da gleich an der Nähe vom Gillett Square und ja, da habe ich die einfach mal angerufen und er hat mir dann so erzählt.
It's not you and your job, it's you and your mum or your brothers and sisters.
Yeah.
Steve, do not get it twisted. Just because you have this job.
Er hat also seit 40 Jahren hat er sich da eingesetzt, dass das nach den Bedürfnissen der Bevölkerung gestaltet wird. Und er macht jeden Freitag macht er da auf dem Platz so eine Art Pop-up-Spielplatz, wo die Kinder dann rumturnen und spielen und so. Und das ist sehr beliebt.
Do you live in the neighborhood yourself?
I used to. For over 30 years. I just recently moved back. I commute here. Hence the Brompton.
Okay.
Er selbst hat jetzt vor kurzem seine Wohnung verloren da im Quartier und hat jetzt nichts Erschwingliches mehr gefunden und musste jetzt schweren Herzens in ein anderes Quartier ziehen. ausgerechnet er, der eigentlich so viel gemacht hat, um genau solche Schicksale zu verhindern.
Yeah, I was. Oh. It was at a time when it went a bit mad. I was there for over 30 years, you know, in my place and lived by the river, beautiful spot. I was happy, wasn't I?
Was ich mich auch erinnere oder was für mich so interessant war, er ist selber ein Schwarzer, oder? Und er hat das auch stark jetzt so aus einer schwarzen Perspektive geschildert. Und das war für mich so interessant, weil er sagte zum Beispiel, sobald auf dem Platz ein paar Schwarze zusammensitzen, dann gibt's immer irgendeinen Idioten, der die Polizei ruft und behauptet, da stehen ein paar Gangster oder Drogendealer und die bereiten sich ja gerade irgendeinen Coup vor. Und die Polizei muss dann aufkreuzen, aber die kennen natürlich das Quartier und die sind dann sehr freundlich und entschuldigen sich und die kennen die Leute und so. Aber er hat dann gesagt, also wenn zum Beispiel sich irgendwo ein paar Weiße zusammenrotten und er sieht vielleicht von Weitem, oh, das sind irgendwie so Skins oder Hooligans oder da geht er jetzt als Schwarzer nicht vorbei. In so einem Fall würde niemand die Polizei rufen und die Polizei würde vielleicht nicht mal kommen. Das fand ich schon auch interessant, diese verschiedenen Perspektiven.
Ja, also es heißt eigentlich jetzt gerade im Gillette Square, da gibt es ein großes Zusammensein, auch einen, sage ich jetzt mal, Frieden, aber der Frieden ist dann auch ein bisschen brüchig eben, weil es dann halt immer Leute gibt, die irgendwie dazwischen schießen, sage ich jetzt mal.
Gut, man muss es nicht jetzt auch total idealisieren. Also er hat mir gesagt, als sie da angefangen haben mit dem Platz, da war das so ein Zentrum von Menschenhandel und Zuhälterei und da wurden irgendwie Zwangsprostituierte hingefahren oder also das muss ganz übel gewesen sein. Das ist heute natürlich nicht mehr so, aber es gibt immer noch Drogenhandel, vor allem nachts. Und es gibt zwar Überwachungskameras, aber Keo hat mir dann genau gezeigt, wo die blinden Flecken sind, also wo man sich hinstellen kann, damit einen die Kameras nicht erfassen. Und das wissen natürlich auch die Dealer. Lustig fand ich dann allerdings, der Betreiber vom Vortex Jazz Club, der hat mir gesagt, dass die Drogendealer, die erkennt man normalerweise an den Ghetto-Blastern, die sie mit sich rumführen. Und dank der lauten Musik wissen dann die Konsumenten auch immer, wo die sind. Also du musst sie nicht mal sehen, du musst nur hören und dann findest du deinen Dealer.
Sie senden ein Signal aus, ja.
Ja, aber ist natürlich ein bisschen blöd jetzt gerade vor dem Jazzclub. Und dann hat der Betreiber mir gesagt, manchmal muss er dann während einem Konzert rausgehen und den Dealer bitten, ob er bitte seinen Ghetto-Blaster leiser stellen könnte, weil die gerade irgendwie ein Konzert haben. Und dann hat er gesagt, also die sind ausgesprochen höflich. Die sagen dann, sure man, no problem und sorry. Und weil die wollen eigentlich keine Probleme, die wollen keine Polizei, oder? Die wollen einfach in Ruhe ihrem Business nachgehen.
Danke, David. Ich habe noch eine Schlussfrage eigentlich. Was würdest du sagen, jetzt nachdem du diese Geschichte gemacht hast und unterwegs warst und mit all diesen Leuten gesprochen hast, was hast du über Gentrifizierung gelernt?
Also was ich gelernt habe, ist, dass London ist nicht so einfach, ist nicht so schwarz-weiß. Es gibt nicht einfach die reichen Viertel und die armen. Das ist ein ziemliches Schachbrett oder so Pockets, wie die Leute sagen, oder? Du gehst durch eine ziemlich teure Straße und dann biegst du in eine Hintergasse ab und da ist plötzlich eine andere Welt. Hier ist das viel mehr ineinander verschränkt und das macht es auch sehr spannend, jetzt einfach stundenlang durch London zu wandern. Da kommt man von einer Welt in die andere, manchmal innerhalb von nur ein paar Metern.
Die Vergangenheit ist irgendwie noch da, die Mieten sind gestiegen Und was cool bedeutet, ist Definitionssache. Den ganzen Text von unserem Großbritannien-Korrespondenten David Siegner findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und zum Schluss noch eine Information. NZZ-Akzent der Samstag erscheint ab jetzt im Zwei-Wochen-Rhythmus. Montag bis Freitag natürlich wie üblich immer. Die nächste Samstagsfolge aber kommt erst wieder am 16. Mai. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis bald.